Ich lese uns heute aus der Apostelgeschichte 18, die Verse 23 bis 28, der Beginn der dritten Missionsreise des Apostel Paulus. Er ist ja unterdessen nach Jerusalem gekommen und da heißt es, er verzog etliche Zeit und reiste weiter und durchwandelte nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte alle Jünger. Es kam aber gen Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, von Geburt aus Alexandrien, ein beredter Mann und mächtig in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete mit brünstigem Geist und lehrte mit Fleiß von dem Herrn, wusste aber allein von der Taufe des Johannes. Dieser fing an, frei zu predigen in der Synagoge. Da ihn aber Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch fleißiger aus. Da er aber wollte nach Achaia reisen, schrieben die Brüder und vermahnten die Jünger, dass sie ihn aufnehmen. Und als er dahin gekommen war, half er viel denen, die gläubig waren geworden, durch die Gnade. Denn er überwand die Juden beständig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus sei. Um diese Beweisführung geht es ja bis zum heutigen Tag unter den Gläubigen. Wir kennen ja die Auseinandersetzungen unserer Zeit. Ist Jesus wirklich der Christus? Vielleicht irgendein Christus, aber der Christus, der von Gott angekündigt worden ist. Ist er das oder ist er es nicht? Gott selber sorgte immer dafür, dass der Weg für diese Offenbarung, dass Jesus der Christus ist, frei ist. Er hat schon nach Pfingsten angefangen, einfach deutlich zu machen, wen er auf den Weg schicken will und in welcher Art und Weise das Evangelium offenbar werden sollte. Nach Pfingsten gab es ja gleich auch eine Verfolgung und das ist von Gott so zugelassen. Denn Verfolgungswellen machen immer offenbar, wer ganzen Herzens an dem Herrn hängt, an den er glaubt, oder wer nur Mitläufer ist. Das ist zu allen Zeiten so gewesen, auch bis in die heutige Zeit hinein setzt sich das fort. Wer ist nur Mitläufer oder wer gehört wirklich Jesus, nicht? Und so wurde ja bereits schon durch diese Teuerung, die Gott zugelassen hat, deutlich, dass da ein Ehepaar war, die nicht ganz aufrichtig waren. Ja, sie wollten ihren Acker verkaufen oder hatten ihn verkauft und wollten das Geld ja nun in die Gemeinschaftskasse legen. Aber ein bisschen behielten sie für sich zurück, was nicht schlimm war. Aber sie gaben vor, als ob sie alles gegeben hätten. Und sie konnten schon nicht mehr gebraucht werden. In der Ausbreitung des Evangeliums, das wurde gleich deutlich gemacht, wer mit am Werk des Herrn stehen will, muss ganz dabei sein. Aber da gab es gleich einen und Gott hat diesen Mann ausgesondert, den Barnabas, den gab es, der wirklich auch alles verkaufte und alles brachte. Und war schon ein wunderbares Zeugnis und Zeuge. Und er trat ja dann später wieder auf, Gott gebrauchte ihn, um auch den ehemaligen Saulus, der zum Paulus wurde, zu gebrauchen und einzusetzen, das Evangelium zu sagen. Denn es musste eine weitere Verfolgung stattfinden, mindestens 4 Verfolgungswellen gab es, damit das Evangelium auch an andere Orte kommt. Auch in unserer Zeit finden Verfolgungswellen statt, damit die Christen nicht an demselben Platz bleiben, sondern dahin gehen, wo das Evangelium noch nicht ausgebreitet war. Über Stephanus, der gesteinigt worden ist, so haben wir ja gelesen, gab es eine solche Verfolgungswelle, dass die Christen von Jerusalem weggingen, in den Norden, an Plätze, wo das Evangelium noch nicht bekannt war. Und als man hörte, dass in Antiochia das Evangelium angenommen worden ist, schickte man genau diesen Barnabas, weil der nämlich treu war, weil er von ganzem Herzen das tat, was er auch sagte, schickte man dorthin, um zu sehen, wie es dort zugeht in Antiochia. Und er sah die große Gnade Gottes, die Menschen beugten sich vor dem Herrn, sie gaben ihr ganzes Leben in die Hand des lebendigen Gottes. Aber zuvor hatte Barnabas auch den Saulus kennengelernt, der sich ja bekehrte und auch nach Jerusalem kam. Und in Jerusalem nahm ihn keiner auf. Man wusste, das ist der Mann, der die Christen verfolgt. Aber Barnabas hat sich seiner erbarmt. Und als Barnabas dann in Antiochia war, fiel ihm dieser Paulus ein, den er dann von Troas holte, den er dann holte aus diesem Ort, wo er ihn hingeschickt hatte zuvor, damit die Gemeinde zur Ruhe kommt. Und von Antiochia an ging es dann los. Gott hat alles so vorbereitet. Der Barnabas war da. Und der Geist Gottes ordnete dann Paulus und Barnabas aus zur ersten Missionsreise. Ganz wunderbar. Und da gab es die Konflikte. Ich muss das so ein bisschen zusammenfassen, damit wir auch die Folge besser verstehen. Gab es Konflikte unter den Gläubigen. Halt, du musst noch was da machen, wenn du Christ sein willst. Wer Christ sein will, muss sich beschneiden lassen. Und wer sich nicht beschneiden lässt, ist immer kein Christ. Der kann die Gnade nicht annehmen. Es gab so einen Disput unter den Gläubigen, wie es ja bis zum heutigen Tag oft Streitigkeiten unter den Gläubigen gibt. Aber es gab hier eine gute Lösung. Man ging zu den Aposteln nach Jerusalem und dort kriegte man die Antwort, was zu tun ist. Petrus wusste unterdessen schon, dass auch die Heiden zum Glauben gerufen worden sind und sie nicht jetzt verhaftet werden sollen unter das Gesetz, sondern unter die Gnade. Und dann wissen wir, dann wurden 4 Stücke nur aufgezählt, die man aufschrieb und so einen Brief in die Hand drückte, dem Paulus und dem Barnabas, dass sie das auf der Missionsreise ausbreiten sollten, dass die aus den Heiden gläubig geworden sind, keine weiteren Belastungen haben sollten, außer dass sie sich enthalten von dem Götzenopfer, dass sie sich vom Bluttrinken enthalten und dass sie sich auch von dem erstickten Tieren, also die nicht geschächtet worden sind, enthalten und auch von der Hurerei. Allerdings, man schickte 2 Leute aus Jerusalem mit Paulus und Barnabas nach Antiochia, nämlich Judas und Silas. Und hier hat Gott wieder gearbeitet. Das hat Gott alles in die Wege geleitet. Der Herr macht seine Arbeit selber. Wir arbeiten nur mit, aber wir machen die Arbeit nicht. Wir rufen sie nicht ins Leben. Wir können sie auch nicht fördern. Jesus Christus fördert seine eigene Arbeit. Und er wusste, warum Judas und Silas mit als Zeugen des Schriftstückes, was in Jerusalem verfasst worden ist, sandte. Denn jetzt kam es zur zweiten Missionsreise. Und wie wir schon gesagt haben, die Stimme des Blutes ist manchmal lauter als die Stimme des Geistes. Deswegen macht man oftmals gerne Kompromisse zugunsten der Familie, der Kinder und hört nicht mehr so einseitig auf die Führung des Geistes Gottes. Und das passierte ja dann, indem nämlich Barnabas seinen Neffen Johannes Markus wieder mit auf die Reise nehmen wollte, der aber bei der ersten Missionsreise auf halbem Wege nach Hause ging und sagt, nun macht mal selber weiter, ich gehe nach Hause. Und dann sagte Paulus, so einen können wir nicht wieder mitnehmen. Aber wen kann ich nehmen? Ja, Gott hatte Silas dagelassen, denn als man die beiden Brüder verabschieden wollte von Antiochia nach Jerusalem, ging nur Judas zurück und Silas blieb da. Gott hat das schon so geregelt, weil er wusste, der Silas, den schicke ich jetzt mit dem Paulus. Und so gingen diese beiden dann zusammen auf die zweite Missionsreise. Und hier haben wir auch einige Stationen gelesen und gesehen, wie Gott alles vorbereitet hat, um Menschen heranzuziehen, die er dann in einer anderen Weise wieder gebrauchen wollte. Denn in Korinth angelangt musste der Apostel Paulus, nachdem er also jetzt in Griechenland tätig war, in Achaia musste er länger bleiben, als er wollte. Er sollte da nämlich ein Ehepaar treffen. Aquila und Priscilla sollte er treffen, die aus Rom ausgewiesen worden sind und dort nun lebten, in Korinth. Und ihnen sagte er das Evangelium. Er wohnte bei ihnen, weil er gleichen Handwerks mit ihnen war, und sagte ihnen das Evangelium. Und genau dieses Ehepaar sollte dann wieder ein Segen für einen anderen jüdischen Missionar werden, um ihm zu sagen, was Gott vollendet hat in Christus. Wir sehen also die Station, Gott hat immer wieder neu vorbereitet und man kam eigentlich in das Vorbereitete hinein. Denn nachdem ja Paulus lange Zeit in Korinth gewesen ist und vorher am Anfang dieser zweiten Missionsreise sogar noch in Lystra den vorbereiteten Timotheus gefunden hat und mitnehmen durfte, der so ein Segen werden durfte für viele Gemeinden, dann machte sich Paulus auf von Korinth über Ephesus nach Jerusalem. Und in Ephesus ließ er das Ehepaar Aquila und Priscilla zurück. Genau dort sollten sie sein. Warum? Weil dort ein Mann namens Apollos kommen sollte, der wohl ein brennendes Herz für die Sache Gottes hatte, aber noch nicht ganz durchgedrungen. Ihm war noch nicht alles offenbar geworden, worum es wirklich geht. Wer ist der Christus? Ja, wir haben ja gehört, dass er kommen soll. Aber wer ist es? Gott hat dieses Ehepaar dann benutzt, um diesem Apollos deutlich zu sagen, der Christus ist da, auf den wir alle warten. Und dann haben wir ja zum Schluss gelesen, dass dieser Apollos dann ja wirklich auch das annahm und davon redete mit brennendem Herzen. Das mal so als Stationen bis hierher am Anfang der dritten Missionsreise. Wir wissen und alle sollen es wissen, dass Gott allein in Jesus Christus, seinem Sohn, das wahre Leben geschenkt hat, nicht nur für die Erdenzeit. Die Erdenzeit ist nur eine Durchgangsphase, die Gott dem Einzelnen gibt, der gläubig ist, solange er will. Also solange Gott will. Denn wir lesen ja in Johannes 17, dass jeder, der wiedergeboren ist, gehört nicht mehr hierher. So betete Jesus. Vater, die gehören nicht mehr hierher, die Jünger. So wie ich hier nicht hergehöre. Aber um des Auftrages willen bitte ich dich, bewahre sie hier in der Welt, dass du andere durch sie an mich glauben. Das ist der einzige Grund. Und den Einzelnen erhält er 30 Jahre oder 40 Jahre oder 50 oder mehr Jahre, nur aus diesem Grunde. Und wenn dieser Auftrag des Einzelnen fertig ist, dann wird er abgerufen. Ob gesund oder krank, alt oder jung, das spielt also gar keine Rolle. Deswegen Kinder Gottes, wirkliche Kinder Gottes sterben nie an einer Krankheit, sondern am Willen Gottes. Jetzt ist Schluss und jetzt kommst du nach Haus. Ja? Und das ist das, deswegen sagte ich, Gott schenkte in Jesus Christus das ewige Leben. Es geht nur um das ewige Leben. Und das Evangelium ging und geht auch immer bis zum heutigen Tag durch die ganze Welt. Alle nach Heil suchenden Seelen sollen es hören, sollen es empfangen und sollen darin leben und Gott preisen. Denn in der Bergpredigt, in der vierten Seligpreisung, sagte der Herr Jesus, selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Die hungert und dürstet. Die sollen satt werden. Selig sind die. Es gibt ja 9 Seligpreise. Die 4. ist die. Und wenn wir jetzt vom Zahlenwert ausgehen könnten, 4 ist die Zahl für die ganze Welt, die 4 Himmelsrichtungen und so weiter. Ja? Die sollen selig werden und satt werden, die Hunger und Durst haben. Die sollen ja erreicht werden. Alle Sehnsucht nach dem Leben mit Gott wird allein in diesem Christus Jesus gestillt. Und dessen Boten waren die Apostel und die nachfolgenden Jünger. Aber so siegreich, wie das Evangelium gerade diese Menschen, die da auf der Suche sind nach ewigem Heil, ist und durch die Lande ging, so stark wurde das Evangelium auch an allen Orten angefochten. Denn wo der Same des Wortes Gottes gesät wurde und wird, machen sich Schwierigkeiten auf, die aus der Hölle kommen. Der Satan will auf jedem Weg und zu jedem Preis, wenn möglich, die Ausbreitung des Evangeliums ersticken. Und gerade auch im persönlichen Leben, das können wir vielleicht selber auch bestätigen und nachvollziehen, wenn jemand von uns einen geistlichen Aufbruch sucht und will, dann merkt er, dass er plötzlich große Widerstände kriegt. Ja, jeder, der das so erlebt hat, kann das bezeugen. Wenn man jetzt nicht mehr vorwärts geht und sagt, das genügt alles, so wie in der Offenbarung 3, ja, wir sind satt, wir brauchen nichts mehr, hat man noch keine Anfechtung mehr. Aber wer merkt, ich bin ja stehen geblieben, ich will jetzt einen neuen geistlichen Aufbruch haben, dann kommt erstmal großer Gegenwind. Gegenwind, der dann aber nachlässt, wenn wir kontinuierlich in der Aufbruchsstimmung mit dem Herrn und zu dem Herrn bleiben. Darum sagt ja auch der Herr Jesus am Ende im Vers 13 von Matthäus 24, nachdem er so einiges aufzählt und den Jüngern sagt, was so alles kommen wird und Schwierigkeiten, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Die Bibelstelle sagt nicht, der wird in Ewigkeit gerettet werden. Das ist man aus Gnaden durch den Glauben an Jesus Christus, aber der wird in der Seligkeit bleiben. Wer beharrt bis ans Ende, wer sich nicht irre machen lässt, durch diese Anfechtung, die er erlebt, wenn er in Aufbruchsstimmung ist zum Herrn hin. Und hier verstehen wir in diesem Kontext auch Philipper 4, Vers 4, wo Paulus sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ja, menschlich gesagt, sagen wir, das geht ja nicht. Ich habe so viele Schwierigkeiten um mich herum, die zerstören ja meine Freude. Ja, aber lass die nicht zu, diese Schwierigkeiten, sondern freu dich im Herrn alle Wege. Das Außenrum ist zwar da, aber es lässt auch nach, wenn es keinen Erfolg kriegt. So ist es, so können wir das auch im persönlichen Leben erfahren. Es ist also notwendig, nicht nur bei den Mitgläubigen eine äußere Solidarität zu bekunden, indem ich ihm helfe, ein Stück begleite und so weiter, sondern vornehmlich immer wieder geistliche Handreichungen gebe, geistliche Hilfe gebe, im Blick auf die Beständigkeit in der Nachfolge Jesu, im Blick auf das Vollbracht am Kreuz auf Golgatha, im Blick auf die allumfassende Erlösung von Sünde und Tod. Das ist die Hauptarbeit der Gemeinde Jesu untereinander, sich das immer wieder zu sagen. Denn wenn man über Probleme spricht, da gibt es nie ein Ende. Nie ein Ende. Da hat man 10 genannt, na, bald noch wieder 10 dazu. Ja, da können wir ein ganzes Leben darüber reden. Aber das will nur der Satan, dass das so ist. Wir sollen immer wieder uns auf Jesus hinweisen und zeigen, dass er alles im Griff hat. Wir können also sagen in unserem Leben, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das können wir im geistlichen Leben bereits sagen. So wie es Paulus ja im Korintherbrief nachher schrieb. Oder im Hosea, das ganze Thema des Propheten Hosea handelt ja von der erlösenden Liebe Gottes. Und da heißt es bereits schon in Hosea 13, Vers 14, lese ich mal, Gott sagt, ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Ja, das ist der Sieg, den Jesus Christus brachte. Ja, und das sollen wir uns immer wieder vors Herz halten. Glaube muss also gestärkt werden untereinander. Nicht nur, ach, du bist ja auch gläubig und du bist auch gläubig. Naja, ist ja schön, was machst du denn? Essen wir eine Wurst zusammen. Über Glauben reden wir jetzt gar nicht mehr, sondern die Wurst, die ist wichtig. Nein, Kinder Gottes reden über den Glauben und der muss gestärkt werden. Deswegen haben wir hier gelesen, die dritte Missionsreise, die begann ja nicht einfach nur so, mal gucken, wie es den Einzelnen geht, sondern er stärkte alle Jünger, heißt es hier. Paulus wandelte wieder durch den Norden, in der Türkei, im galatischen Land und in Phrygien und stärkte alle Jünger. Er stärkte die Gläubigen. Das brauchen wir. Wir brauchen die gegenseitige Stärkung. Nicht, wo ich denn demnächst hinreise. Das ist ja nicht so wichtig. Das kann man ja auch nebenbei mal sagen. Aber wichtig ist, dass wir uns im Glauben stärken. Denn wir stehen ja irgendwo im Alltag allein. Allein. Und da brauchen wir diese innere Gewissheit, Jesus ist der Herr. Es waren ja noch junge Gemeinden, gerade in diesem Kleinasienbereich, im türkischen Bereich heute könnten wir sagen, junge Gemeinden, die große Anfechtung erdulden mussten um sich herum. Sie brauchten also immer wieder erneut den Zuspruch, blicke nur auf Jesus, Seele, eil ihm zu. Was hast du denn für ein Problem? Blicke doch mal auf Jesus. Dann siehst du das Problem nicht mehr. Ein Verkündiger, ich glaube, Bruder Malgo hat das manchmal aufgegriffen, ob es von ihm kommt oder so, das weiß ich nicht. Er sagte dann, Jesus löst nicht dein Problem, sondern er löst dich vom Problem. Nur noch viel besser. Nur noch viel besser. Da ist das Problem gar nicht da. Er löst nicht dein Problem, sondern vom Problem, nicht? Und das brauchten die jungen Gemeinden hier auch, den Glauben gestärkt zu bekommen. Er stärkte dort alle Jünger. Das ist ein wichtiger Bruderdienst, Schwesterndienst, Dienst der Gläubigen untereinander. Besonders in der Endzeit ist dieser Stärkungsdienst sehr wichtig, damit keiner vom Vertrauen und Glauben zu dem allmächtigen Gott in Jesus Christus abdriftet. Darum auch in 1. Korinther 10, Vers 12, wird dieses mahnende Wort gesagt, wer da steht, der muss aufpassen, dass er nicht fällt. Wer da steht, sieht zu, dass er nicht fällt. Ich meine, wenn man so fest mal im Glauben ist, kann man sich sehr freuen, aber die Anfechtung steht schon vor der Tür. Und wenn ich mich nicht erinnere, immer wieder an Jesus, haut sie mich um. Und dann komme ich natürlich mit weinenden Augen und sage, ja, was ist nun passiert, ja? Wer da steht, sehe zu, dass er nicht fällt. Ermuntert euch, dass ihr fest bleibt, so wie auch in der Urgemeinde, in der Lehre des Wortes Gottes. Es ist ja so wichtig, das zu lernen. Selbst in einer Ehe lernen wir das ja auch immer wieder aufs Neue. Da hört nicht die Frau auf den Mann oder der Mann auf die Frau, sondern in erster Linie auf den Herrn. Und wenn ich was Falsches sage, dann sagt meine Frau, naja, dann guckt sie ja, was da geschrieben steht. Ja, das ist ja nicht so, ist nicht kompetenter als die Bibel, was der Mann sagt, sondern was Gott sagt. Genauso umgekehrt. Ist auch nicht kompetenter, was die Frau sagt, als das Wort Gottes. Sondern Gott hat immer recht. Wir haben leider oft sehr Unrecht und sagen immer das Falsche und nicht das Richtige. Deswegen beständig in der Lehre der Apostel, so war die Urgemeinde schon geprägt und auch in dem Bewusstsein, Wir sind erlöst durch des Lammes Blut und wir danken Gott jeden Tag dafür und wir animieren uns untereinander. Bitte danke doch deinem Heiland, dass er dich erlöst hat und so weiter. Ja? Diese dritte Missionsreise war ja auch zugleich die letzte Missionsreise in dieser Region, wo er war, diente also zur Befestigung der entstandenen Gemeinden und der tiefen Gründung der Gemeinde zu Ephesus. Da war ja auch noch nicht alles so gefestigt und in Ordnung, lesen wir. Aquila und Priscilla hielten sich dort auf. Sie gaben das, was sie von dem Apostel Paulus gehört haben und selber dann im Herzen erlebt haben, gaben sie dann weiter, nämlich dass Jesus der Messias ist, auf den die Juden warten. Das gaben sie auch weiter. Sie gingen ja in die Synagoge. Die Verheißung, die Gott gegeben hat, ist erfüllt. Darum sehen wir zum Beispiel, der wahre Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der verheißen hat, da kommt der Messias, der Erlöser. Das ist der wahre Gott. Alle anderen, die als Gott bezeichnet werden, sind nicht dieser Gott. Das müssen wir eindeutig sehen. Nicht alle, die Christus genannt werden, sind wirklich dieser Christus. Es gibt viele Christi. Ja, Jesus Christus hat auch gesagt, es kommen viele unter meinem Namen. Aber die sind's nicht. Auch wenn die davon sprechen, die Leute, sie sind's nicht. Da müssen wir also sehr aufpassen. Nur dieser, den Gott, der Schöpfer, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gesandt hat. Nur der ist der Christus. Und das sollten ja die Juden in den Synagogen auch erkennen. Apollos, von dem haben wir ja gelesen, er war ein echtgläubiger Jude. Apollos, auch wenn er jetzt so einen heidnischen Namen hatte, und ich erkläre den gleich dann auch nochmal, aber er war ein echtgläubiger Jude. Er glaubte an Mose, er glaubte an die Propheten. Er glaubte daran, dass die Verheißungen, dass der Messias kommen würde, sich erfüllen. Er glaubte der Predigt des Johannes des Täufers, der da ja gesagt hat, ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Er ist der Christus. Und er wies ja auch darauf hin und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das glaubte er, aber er kannte ihn noch nicht, den Christus. Die Predigt des Johannes nahm er auf. Er glaubte daran, was in 5. Mose 18 steht, wo es heißt, einen Propheten wie mich, so sagt Mose, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Ah ja, das Wort gehorchen ist ja auch so ein schwieriges Wort. Ja, das will in unser Herz gar nicht so richtig rein. Aber Glaubensgehorsam ist auch gehorchen. Ich gehorche meinem Gott in dem, was er sagt. Und zweifle nicht daran, ob er recht hat oder nicht. Er hat recht. Ja, das ist Gehorsam, einfach auf das Wort hin handeln. Ich muss es noch nicht mehr verstehen. Und ich erinnere immer gerne daran, auf der Hochzeit zu Kana, also wenn ich da Bediensteter gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch innerlich den Kopf geschüttelt, wenn man sagt, naja, nun Wein ist nicht mehr da, nun schütte mal in die Krüge Wasser rein. Ja, sollen wir denen jetzt Wasser zu trinken geben? Denkt nicht darüber nach, wenn der Herr das sagt, dann tu das einfach. Und sie taten es dann. Sicher mit einem verwunderten Herzen und stellten dann fest, das war der beste Wein. Ja, einfach weil sie auf das Wort hin gehandelt haben, nicht? Dem sollt ihr gehorchen, wie du denn von dem Herrn, deinem Gott, gebeten hast am Horeb, am Tag der Versammlung und sprachst, ich will hinfort nicht mehr hören, die Stimme des Herrn, meines Gottes, ja, war ja auch so, akustisch so angstmachend und das große Feuer will ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Der Herr sprach zu mir, sie haben wohl geredet, ich will ihn einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Und wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich's fordern. Das glaubte der Apollos. Er glaubte an diese Verheißung. Oder was auch in Jesaja 42 steht, was die Propheten gesagt haben, das glaubte er auch. Da lese ich mal Vers 1 bis 7. Siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn, und mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrhaftig halten lehren. Er wird nicht matt werden, noch verzagen, bis dass er auf Erden das Recht anrichte, und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk, so darauf ist, den Odem gibt und den Geist denen, die darauf gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und habe dich bei deiner Hand gefasst und habe dich behütet und habe dich zum Bund unter das Volk gegeben, zum Licht der Heiden, dass du sollst öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Apollos glaubte das. Er hatte das alles gelesen, er freute sich darauf und er hörte ja auch, was Johannes der Täufer sagt. Sein Name Apollos ist ja entlehnt von dem griechischen Gott Apoll. Und was bedeutet der? Verderben. Eigentlich Verderben. Dieser Name sollte auch missbraucht werden, dass möglichst Apollos nicht erfährt, dass Jesus der Christus ist. Wenn er in Warteposition ist, ist ja schon mal gut, ja. Aber er soll nicht erfahren, dass Jesus dieser Christus ist. Dann würde er ja davon predigen und andere würden gläubig werden. Der Verderber ist im Hintergrund immer dabei. Und feurig kannst du sein, Apollos. Feurig ja. Aber sage nur nicht, dass du schon Christus gefunden hast. Das wäre zu viel. Unbewusst verkündigte er quasi diese Frage, die schon zur Zeit des Sündenfalles gestellt worden ist. Sollte Gott gesagt haben, dieser ist Christus und so? Sollte Jesus wirklich der Messias sein? In Matthäus 11 lesen wir ja auch, dass etliche zu Johannes dem Täufer kamen und fragten, ist er der Messias? Ja, geht mal hin. Geht mal hin und fragt, bist du der, der da kommen soll? Aha, es kommen ja viele. Aber bist du der? Was sagte Jesus? Ja, ihr seht ja, was hier geschieht, geht hin und sagt Johannes genau das, was ihr hier seht. Die Wunder, die Zeichen, das Evangelium wird gepredigt. Dann wisst ihr genau, dass ich es bin. Ja? Bist du der, der da kommen soll? Bist du der, wirklich der Christus? Satan versuchte ja, durch die Predigt wenigstens weitere Juden von der Bekehrung zum Herrn abzuhalten. Doch wo der Satan, der Verderber, mächtig ist, so wie es ja auch in Offenbarung 9, Vers 11 steht, er ist ja der Verkläger der Brüder, Tag und Nacht steht dort geschrieben. Ja, der Verkläger, er ist ja boshaftig. Und wo er wirkt, da ist die Gnade, so schrieb Paulus in Römer 5, dann noch größer, noch stärker. Und das bewies sich auch wiederum in der Begegnung des Apollos mit Aquila und Priscilla. Die Gnade ist stärker. Ja, der Apollos hat dort in der Synagoge gepredigt, ja, bis Johannes, und hat das alles gesagt, wir müssen auf den Messias warten. Und der Teufel, der will auch vielleicht manchmal heute in unserer Zeit, warte nur mal, ja, warte mal auf den Messias, der kommt. Rechne nicht mit dem Gegenwärtigen. Warte auf den Zukünftigen. Wenn er kommt, ja, ich bin bereit, wenn er wiederkommt und kommt, aber bin ich jetzt bereit, dass er da ist bei mir? Diese Frage soll ich möglichst nicht beantworten, dass Christus jetzt da ist. Und das wollte der Teufel, wenn es möglich wäre, auch verhindern. Aber die Gnade ist noch mächtiger. und die Gnade holte jetzt den Apollos ein. Aquila und Priscilla hörten ihn predigen, nahmen ihn zu sich und führten ihn tiefer in die Wahrheit ein, dass sich das erfüllt hat. Jesus ist der Christus. Das gleiche Werk wird auch in unserer Zeit geführt. Man will Jesus nicht den Sohn Gottes sein lassen. Er ist auch dann nur ein Prophet, so wie Mohammed. Oder wie Maria, die Himmelstür öffnet. Das ist dasselbe in der heutigen Zeit. Aber Apollos war so offen, er nahm es an. Er ist der Christus. Und er verkündigte ihn. So warten ja viele Gläubige von Tag zu Tag auf eine Veränderung ihres Lebens. Sie warten auf einen äußeren Eingriff und nehmen dabei nicht oder nicht mehr die Verheißung des Herrn in Anspruch. Habt Glauben wie ein Senfkorn, dann vermögt ihr alles. Wir warten immer, bis sich eine Situation einstellt, die unser Leben in den Griff kriegt und verändert. Das war zu allen Zeiten so. Dabei ist der Verändernde da, heute, jetzt. Er ist da. Er verändert mich innerlich sofort. Da brauche ich gar nicht auf eine bestimmte Situation warten. Aber der Widersacher möchte auch hier gerne zum Zuge kommen und sagen, warte mal ab, ja, das wird sich alles ändern. Ich bin vielleicht streitsüchtig. Ja, weißt du, wir sind ja nicht alle vollkommen, wir streiten erst mal eine Weile weiter. Irgendwann, ja, werde ich schon mal, was heißt irgendwann? Darüber sterben wir vielleicht hinweg. Jetzt soll die Streitsucht aufhören. In diesem Augenblick. Das ist Evangelium. Und das soll durchdringen. Habt Glauben wie ein Senfkorn. Und euch wird nichts unmöglich sein. Denn dieser Glaube verändert uns selbst und auch unsere Umgebung. Die kriegen das nämlich mit, dass wir nicht jahrelang warten, bis wir endlich anders geworden sind, sondern dass sie merken, das geht ja ziemlich schnell. Gestern hat er noch geklaut, heute klaut er nicht mehr. Das ist ja erstaunlich. Das kriegen die mit. Jesus Christus hilft seiner Gemeinde, die in Demut und Willigkeit vor ihm wandelt, wirklich das Zeugnis der Gnade nach außen sichtbar werden zu lassen. Er lässt sie wachsen in Erkenntnis und Wahrheit. Apollos, ein aufrichtig suchender Jude, nach dem Leben aus Gott, ein aufrichtig suchender, wurde also tiefer durch dieses Ehepaar in das Geheimnis der Erlösung, was es bedeutet, es ist vollbracht, eingeführt. Er wurde unterrichtet, er glaubte der Predigt, er erkannte, dass Jesus, dieser Verkündete durch Johannes den Täufer, der Christus ist, der Messias. Und dass durch ihn die Rechtfertigung von allen Sünden und die Überwindung des Todes gebracht worden ist. Apollos nahm diese Belehrung an und wollte nicht nur in der Verheißung göttlicher Befreiung, es kommt die Befreiung, leben, sondern nun in der Erfüllung. Wir lernen also daraus die Bereitschaft zum weiteren Wachstum sollte in allen Herzen vorhanden sein. Und stellt sich dann auch ein. Apollos war bereit, weitergeführt zu werden. Gott hatte das Ehepaar Aquila und Priscilla bereitgestellt, schon vorab in Ephesus. Und er erkannte das volle Heil Gottes. Wer glaubt, der alles weiß, der soll erkennen, dass er noch nicht so weiß, wie er wissen soll. Apollos hatte ein offenes Herz, der war noch nicht fertig. Er war noch auf der Suche. Und wir dürfen auch so sein, das können wir daraus lernen, ein offenes Herz haben. wir brauchen Geschenke Gottes und nicht nur die Erkenntnis, wir brauchen sie, wir wollen sie. Wir wollen sie. Das ist sehr wichtig. Apollos war so aufrichtig, dass er das auch wollte. Und als er es nun hörte, hat er es auch angenommen. Und er konnte gebraucht werden. Er zog ja dann auch weiter nach Achaia. Das ist ja südlich in Griechenland, da wo Paulus gewesen ist, in Korinth und so weiter. Und dann kriegte er sogar Briefe mit, nehmt den auf. Der wird euch auch sagen, dass Jesus der Christus ist. Er bekam sogar Begleitschreiben mit. Und es war eine gewisse Vorbereitung hier in Ephesus geschehen, auf der dann später, als Paulus dorthin kam, weiterwirken konnte. Denn dann werden wir lesen, da gibt's nochmal eine neue Erweckung. So wie die 12 Apostel, gab es da plötzlich 12 Menschen, die erweckt worden sind und eine kleine neue Schar wurden wieder für andere, um das Evangelium weiter zu sagen. Die dritte Missionsreise, also zur Stärkung der Glaubensgeschwister, konnte vom Widersacher, vom Feind nicht verhindert werden. Ephesus, die Stadt, die er noch in Sonderheit bepflügt und auch wahrgenommen werden sollte, da sollten im Vorfeld falsche Hoffnungen hinausgetan werden. Falsche Hoffnungen blockieren das Evangelium. Gott hielt durch diese Aktion, durch Aquila und Priscilla, einfach die Stadt offen für das Zeugnis vom Kreuz, für die spätere Ankunft des Paulus, der das Evangelium dort predigte. Das neue Werkzeug in Gottes Hand, nämlich Apollos, diente dann in den Städten Achaias zur Freude der dortigen Gemeinden und er war so stark, dass er alle Widersprecher gegen das Evangelium zurückdrängen konnte aus Juden und Heiden. Er lehrte vollmächtig, gebunden allein an das Wort Gottes und schaffte den örtlichen Gemeinden Ruhe zum Leben und zum Zeugnis von Gott, dem Herrn. Ja, das ist wunderbar. Gott hat alles vorbereitet. Er bereitet auch in unserer Zeit diese Wege vor. Wir laufen nur auf den vorbereiteten Wegen. Wir schaffen keine neuen Wege. Ja, unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken, er hat andere Gedanken. Und so wie in der Apostelgeschichte baut er schon vor an den Platz, den wir einst einnehmen sollen, wo wir wirken sollen. Der Herr ist groß und treu.